SWR 2 aktuell.
Schönen guten Abend. Ich bin Florian Zelt und das hören Sie jetzt bei uns. Verhärtete Fronten im Tarifstreit, massive Warnstreiks sorgen für Behinderungen in ganz Deutschland. Koalitionsausschuss im Kanzleramt. Die Ampel muss ihr Spitzentreffen unterbrechen und deutliche Kritik an der Klimapolitik. Wissenschaftler kritisieren das Fehlen einer langfristigen Strategie. Unter anderem das sind unsere Themen in der kommenden halben Stunde. Alle zusammen Zug fahren, das ist natürlich klimafreundlicher, als wenn jeder für sich im Auto unterwegs ist. Aber genau das ist heute für viele in ganz Deutschland die einzige Alternative, um von einem Ort zum anderen zu kommen. Wenn sie es denn müssen, denn wer zu Corona-Zeiten im Homeoffice arbeiten konnte, der hat diese neu gewonnene Fähigkeit auch heute einsetzen können. An diesem Streiktag von Verdi und EVG, beides Gewerkschaften, die eine für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, die andere für die der Bahn. Und wenn die sich zusammenschließen, was sie an diesem Montag getan haben, pünktlich zur dritten Verhandlungsrunde mit den Arbeitgebern, dann kommt so etwas wie ein kleiner eintägiger Mini-Lockdown dabei heraus. Nur, das kennen wir schon, zur Genüge. Und vielleicht deswegen ist das große Verkehrschaos heute ausgeblieben. So wie in Koblenz. Christian Giese Kessler berichtet von dort.
7 Uhr morgens im Pendler-Drehkreuz, Koblenzer Hauptbahnhof. Normalerweise geht's hier zu wie im Bienenstock. Heute hört man, dass man nichts hört. Leere Gleise, leere Bänke, leere Geschäfte. Nur ein paar wenige Bahnmitarbeiter sind da, aber nicht zum Arbeiten, sondern zum Streiken. So wie dieser Bahnangestellte, der seinen Namen lieber nicht im Radio hören möchte.
Ich bin auf die Bahn angewiesen, weil es mein Arbeitgeber ist. Ja, sind hier, um eine Flagge zu zeigen, ganz einfach. Wir wollen nicht uns verstecken. Wir wollen uns zeigen und das ist unser Ansinnen heute.
Offenbar haben alle Bahnkunden vom Streik gehört. Deswegen verirrt sich auch keiner an den Bahnhof, beziehungsweise fast keiner. Auf Gleis 3 sitzen John und sein Freund, beide aus Rumänien, mit riesigen Rucksäcken neben sich. Sie sind mitten in der Nacht zum Streikbeginn hier gestrandet.
We don't go.
Wir kommen nirgendwo hin. Wir sind Reisende. Wir wollten eigentlich in 2 Tagen in Frankreich oder in Spanien sein. Jetzt sind wir hier in Koblenz und wissen nicht, wann es weitergeht und wann der nächste Zug kommt.
Kein Zug auf der Schiene heißt für gewöhnlich Dauerbetrieb am Taxistand. Und draußen vorm Bahnhof ist tatsächlich auch ein bisschen mehr los. Im Taxi von Mike ist die Lage aber trotzdem entspannt.
Deshalb bin ich rausgekommen, ein bisschen früher. Aber es ist nichts. Es war auch die ganze Nacht nicht viel los. Also ich glaube, die Leute haben sich schon drauf eingestellt, auf das Thema. Ich komme hier hin und denke vielleicht, wenn nicht, fahre ich wieder heim. So einfach ist das.
Selbst auf den Koblenzer Straßen geht es dann gut vorwärts. Der ADAC zieht deswegen auch eine positive Bilanz. Betroffen waren vom Superstreik sicherlich viele. Gesehen hat man es in und um Koblenz aber kaum.
Soweit eine Reportage vom Koblenzer Hauptbahnhof. Betroffen heute in mehreren Bundesländern, auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, nicht nur der Bahnverkehr, auch Krankenhäuser, Verwaltungen, Kitas oder die Müllabfuhr. Und dieser Streiktag ist auch unser Tagesgespräch in SWR 2. Vor der Sendung habe ich mit Gerd Landsberg gesprochen, dem Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds, und gefragt, Herr Landsberg, Verdi-Chef Wernicke hat den Bahnstreik verteidigt und gefragt und gesagt, mit dem Streiktag soll den Arbeitgebern noch einmal unmissverständlich klargemacht werden, dass die Beschäftigten eindeutig hinter unseren Forderungen stehen. Unmissverständlich ihre Positionen klar machen. Herr Landsberg, das haben die Gewerkschaften heute geschafft, oder?
Das haben die Gewerkschaften geschafft, aber das ist eigentlich nichts Neues. Wir haben ja nun Warnstreiks schon seit Wochen, wenn nicht seit Monaten. Und es ist ja auch nicht besonders höflich, das ganze Land lahmzulegen an dem Tag, wo die Verhandlungen beginnen. Also ich finde, das geht über einen Warnstreik, der ja nur warnen soll, weit hinaus.
Aber es ist ja schon die dritte Verhandlungsrunde, die heute beginnt.
Es ist die dritte Verhandlungsrunde und wir hoffen natürlich auf einen Kompromiss. Man muss allerdings auch sehen, was die Gewerkschaften fordern. Es ist ja nicht so, dass es kein Angebot gibt. Das würde die Kommunalfinanzen wirklich weit über die Schmerzgrenze hinausbringen. Es würde die Kommunen etwa 16 Milliarden pro Jahr kosten. Und alle wissen, dass die Finanzlage der Kommunen alles andere als rosig ist. Wir sollen Schulen renovieren, wir sollen Wege, Plätze in besseren Zustand bringen. Wir sollen das Klima anpassen. Also wir brauchen einen Tarifabschluss mit Augenmaß.
Die Löhne der Beschäftigten sollen um 10,5% steigen, fordert die Gewerkschaft Verdi. Und auch der Beamtenbund DDB fordert das. Angesichts der kräftigen Preissteigerungen können Sie das gar nicht nachvollziehen?
Das kann ich in gewisser Weise verstehen, aber man muss ehrlich sein, wegen des hohen Sockelbetrags von 500 Euro sind diese 10,5% insgesamt deutlich mehr. In einzelnen Tarifgruppen sind das bis zu 17%. Und man muss ja auch sehen, der Staat hat ja eine Menge getan. Denken Sie an die Strompreisbremse, die Gasbremse. Wir sind ja alle in der gleichen Situation. Und auch da bitte ich mal um Nachdenken bei den Gewerkschaften. Wer zahlt das denn am Ende? Wir alle, also auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst. Das heißt, die Gebühren werden steigen, möglicherweise auch Grundsteuer oder Ähnliches. Und deswegen ist ein Blick auf die Situation der Kommunen schon notwendig. Man wird sich am Ende irgendwo in der Mitte treffen müssen. Das werden sicherlich nicht die Forderungen der Gewerkschaften sein, aber wahrscheinlich werden auch die Arbeitgeber ihre Vorstellungen nicht so durchsetzen können. Aber wir haben doch in Deutschland eine lange Tradition, dass man versucht, im Konsens Kompromisse zu finden. Und das sollten wir nicht leichtfertig aufgeben.
Sie sagen, die Kassen sind leer. Viel mehr als 5% geht nicht. Auf der anderen Seite die Gewerkschaften, die sagen, Preissteigerungen bei Lebensmitteln oder Energie teilweise von über 20% müssen ausgeglichen werden. Können Sie das verstehen?
Also ich kann das ja gut verstehen. Wer wünscht sich nicht mehr Geld? Wir haben ja alle diese Probleme, aber man muss auch mal sehen, dass in anderen Tarifbereichen, etwa bei der Metall, so hohe Abschlüsse nicht erzielt wurden, obwohl die Menschen in der gleichen Situation sind. Ich will ja auch den Tarifverhandlungen nicht vorgreifen. Niemand sagt, die sollen jetzt nicht mehr Geld bekommen, weil es halt den Kommunen schlecht geht. Das behauptet ja niemand. Die Frage ist nur, wo ist die richtige Mitte? Und ich hoffe sehr, dass man zum Ergebnis kommt, insbesondere vor den Osterferien. Man merkt ja auch vor Ort den Unmut. Das geht jetzt seit Monaten. Also gerade Eltern, dann ist die Kita wieder bestreikt. Oder wenn sie nicht bestreikt sind, sind die Erzieherinnen krank. Dann kommen die Leute nicht zu ihrer Arbeit. Und wir leben ja in schwierigen Zeiten, auch wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Das muss man auch mal sehen. Es ist nicht so, dass endlos viel Geld da ist, was zu verteilen ist. Die Wirtschaft läuft nicht besonders gut. Wir wissen auch nicht, wie im nächsten Winter die Energiesituation sich entwickelt. Also man muss da schon auch die Gesamtlage sehen.
Sie haben den Unmut in der Bevölkerung angesprochen, Herr Landsberg, aber laut ARD Deutschlandtrend halten ja 44% der Befragten die Forderungen für angemessen.
Naja, das ist natürlich immer eine Frage, wie die Frage gestellt wird. Natürlich haben alle Verständnis, habe ich ja auch. Aber dann sollte man die Menschen mal fragen, bist du denn bereit, mehr Steuern zu bezahlen, höhere Gebühren, weniger Leistung der Kommunen, damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr Geld bekommen? Da wäre ich sehr gespannt, wie die Antwort wäre.
Sehen Sie die Gefahr einer Lohnpreisspirale, die durch einen hohen Tarifabschluss in Gang gesetzt werden könnte? Also höhere Löhne, höhere Preise und um das auszugleichen, dann wieder Forderungen nach höheren Löhnen?
Das kann man nicht ganz ausschließen, aber auch dafür hat ja der Gesetzgeber ein Instrument zur Verfügung gestellt, dass man bis 3.000 Euro pro Jahr einem Arbeitnehmer oder einer Arbeitnehmerin zahlen kann, ohne dass da Steuern oder Sozialabgaben drauf entrichtet werden muss. Das ist auch eine interessante Lösung, die ja auch in der Diskussion ist.
Gerd Landsberg, der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds im SWR2-Tagesgespräch. Und der Streik heute und dessen wirtschaftlichen Auswirkungen dazu mehr in, klar, unserer Wirtschaft wie immer, um kurz vor 6:30 in ungefähr 15 Minuten bei uns. Ja, und dann wäre da noch der Koalitionsausschuss in Berlin. Die Spitzen von SPD, Grünen und FDP, die stundenlang zusammensaßen, rund 20 Stunden lang, um genau zu sein, die ganze Nacht hindurch. Und da wollten wir Ihnen eigentlich in dieser Sendung die Modernisierungsvorhaben der Bundesregierung verkünden, von gelösten Streitfragen berichten. Und jetzt nichts. Stattdessen heute Nachmittag die Eilmeldung. Koalitionsausschuss unterbrochen. Fortsetzung am Dienstag. Uwe Jahn berichtet aus unserem Hauptstadtstudio.
Am Ende des langen Wartens im Regierungsviertel kein Ergebnis, sondern nur eine dürre Mitteilung der Spitzen von SPD, Grünen und FDP.
Der Koalitionsausschuss tagt seit gestern zu wichtigen Modernisierungsthemen unseres Landes. Dabei sind die Beteiligten in vertrauensvollen und konstruktiven Gesprächen weit vorangekommen. Haben die Sitzung aber aufgrund der deutsch-niederländischen Regierungskonsultationen in Rotterdam unterbrochen. Die Gespräche des Koalitionsausschusses werden daher morgen Vormittag fortgesetzt.
Morgen Vormittag also. Julia Klöckner von der CDU hat zuvor schon auf den Punkt gebracht, wie sie die schier endlos erscheinenden Beratungen im Kanzleramt findet.
Also irritierend alles.
Denn dass ein Treffen so lange dauert, das ist dann doch ungewöhnlich, findet auch Thorsten Frey, der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag.
Das sagt viel über den Zustand dieser Koalition aus. Sie wollten alles anders machen, insbesondere keine Nachtsitzungen. Und insofern lässt diese lange Beratung mit Sicherheit nichts Gutes erwarten.
So interpretiert Thorsten Freyes. Als am frühen Mittag die Regierungspressekonferenz beginnt, ist Regierungssprecher Steffen Hebestreit allerdings noch optimistisch.
Doch, die werden auf jeden Fall Ergebnisse präsentieren.
Aber dann hört man wie zuvor nichts. Nur so viel. Vernünftige Schlafgelegenheiten gibt es keine im Kanzleramt, berichtet der Regierungssprecher. Und dass Herr Olaf Scholz kurz gesprochen hat.
Als ich den Kanzler vorhin traf, hatte ich nicht den Eindruck, dass er besonders viel geschlafen hätte heute Nacht.
Die knapp 20-köpfige Gruppe aus den Spitzenpolitikern von SPD, Grünen und der FDP hatte viele Themen auf dem Tisch. Besonders wichtig die Planungsbeschleunigung. Bahnstrecken, Brücken und bestimmte Autobahnprojekte sollen künftig schneller fertig werden. Umstritten sind dabei die Autobahnprojekte, weil die Grünen finden, dass der Verkehrssektor hierzulande das Klima ohnehin viel zu stark belastet. Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner twittert etwas von Schlaflosigkeit und Ideenreichtum. In der Parteizentrale der Linken vergleicht Bundesgeschäftsführer Tobias Bank die Sitzung des Koalitionsausschusses mit einer Gruppentherapie.
Die mittlerweile auf Eis gelegten Vorhaben sind Ausdruck einer völligen Lähmung, in die uns die Bundesregierung drängt.
Irgendwann nach 13 Uhr fährt Christian Lindner in einer Limousine vom Hof. Ein Teil der Verhandlungsgruppe muss weiter zu den Regierungskonsultationen mit dem niederländischen Kabinett. Dann, kurz nach 14 Uhr, die besagte Nachricht von SPD, Grünen und FDP. Man sei weit gekommen. Am Dienstagvormittag sollen die Verhandlungen weitergehen. Ende offen.
Und wie bewertet unser Korrespondent in unserem Hauptstadtstudio das Ringen um Lösungen im Koalitionsausschuss? Hier ist der Kommentar von Alfred Schmidt.
Die Ampelparteien nehmen sich also mehr Zeit. An welchem der Streitpunkte das genau liegt, ist zwar offen, doch klar ist jetzt schon, die Unstimmigkeiten müssen groß sein, denn niemand im Regierungsviertel wirkt so, als würde die Verzögerung nur an Kleinigkeiten hängen. Die Botschaft aus dem Koalitionsausschuss lautet nicht etwa, keine Sorge, wir sind gleich fertig, sondern vielmehr, wir haben uns verhakt. Es ist kompliziert, es dauert noch. Mein Wunsch wäre, dass irgendjemand aus der Regierung bald hinzufügen würde, es ist zwar kompliziert, aber wir kriegen es irgendwie hin. Denn mir fallen viele Beispiele ein für Projekte dieser Regierung, die auch nach langem Verhandeln noch umstritten waren. Die Laufzeiten der Atomkraftwerke oder die Gasumlage wären da nur zwei Beispiele. Momentan möchte ich den Ampelparteien zwei Dinge zurufen. Erstens, nehmt euch Zeit, aber macht dann bitte klare Ansagen. Besonders in Sachen Gas- und Ölheizungen oder beim Streitpunkt Straße gegen Schiene. Und zweitens, erklärt bitte genau, wie viel von eurem Streit mit den aktuellen Krisen zu tun hat. Denn eins ist mir wichtig, Politik braucht zwar immer den Streit, aber er sollte sich hauptsächlich um Inhalte drehen und nicht etwa hauptsächlich um die nächsten Wahlen. Nur aus Taktik sollten die Parteien diese Sache nicht in die Länge ziehen. Dafür sind die Themen dann doch zu ernst.
Die Meinung von Alfred Schmidt. Sie haben SWR 2 eingeschaltet am Montagabend. Ein anderes Thema. Sie wurde vor 4 Jahren von der Bundesregierung als Beratergremium eingesetzt. Die Wissenschaftsplattform Klimaschutz, ein Zusammenschluss von Forschungsstätten, für die nicht politischer Erfolg zählt oder die Wählerstimme, sondern die Wissenschaft, Fakten eben. Und zu diesen Fakten gehört, deutlich zu sagen, langfristige Strategien für den Klimaschutz, die fehlen im Moment. Das steht in einer Stellungnahme des Gremiums, die heute in Berlin der Bundesregierung übergeben wurde. Und darüber habe ich kurz vor der Sendung mit Sabine Schlacke gesprochen, die Vorsitzende des Lenkungskreises der Plattform, und gefragt, Frau Schlacke, was bemängeln Sie denn konkret? Was macht die Bundesregierung in Sachen Klimaschutz falsch?
Erstmal möchte ich betonen, sie macht vieles richtig. Sie hat eine langfristige Strategie 2016 aufgesetzt, hat dort auch festgelegt, ein Klimaschutzgesetz zu erlassen, Ziele zu erlassen. Aber das ist erst 3 Jahre später dann verwirklicht worden. Und jetzt sind wir noch mal 4 Jahre weiter. Und wir müssen diese Langfriststrategie, die im Grunde abgearbeitet ist, die müssen wir neu entwickeln, die müssen wir fortentwickeln, damit wir sozusagen auf dem Pfad zur Klimaneutralität bis 2045 auch bleiben und nicht etwa von diesem Pfad abkommen.
Sie fordern einen langfristigen Transformationsplan, um Klimaneutralität erreichen zu können bis 2045. Wie soll der denn Ihrer Meinung nach aussehen?
Ja, ich fordere den nicht nur, wir sind dazu auch rechtlich verpflichtet. Das möchte ich als Rechtswissenschaftlerin nochmal betonen. Das ist nämlich von der EU vorgegeben worden. Und dieser Plan soll vor allen Dingen aus unserer Sicht 6 Themen behandeln, die wir als besonders relevant sehen. Und diese Themen bedeuten einmal, dass wir ein zukunftsorientiertes Klimarecht bekommen. Das zweite Thema ist, dass wir eine sozial gerechte Klimapolitik benötigen. Das dritte Thema ist, dass wir eine Akzeptanzsicherung durch andere und neue Formen der Partizipation und vor allen Dingen Kommunikation bedürfen. Wir brauchen eine innovative Industriepolitik, die uns international auch gut aufstellt. Und wir benötigen eine neue Form der Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre. Und da fehlt uns zum Beispiel auch der Regulierungsrahmen.
Diese 6 Punkte, die Sie genannt haben, das waren jetzt ja vor allen Dingen Überschriften, die wenig greifbar sind, wenn man sie so wie jetzt im Radio hört. Könnten Sie konkrete Beispiele nennen? Was muss die Bundesregierung ändern, damit sie Ihrer Meinung nach korrekt handelt?
Ja, ein konkretes Beispiel ist, also viele Haushalte fragen sich derzeit, wie gehen wir mit unserem Heizungssystem um? Und jetzt ist der Vorschlag, dass Gasthermen, also auch ausgewechselte im Altbestand, nächstes Jahr nicht mehr möglich sind, dass man die einbaut. Womöglich gibt es gewisse Übergangsfristen. Meines Erachtens muss hierüber diskutiert werden. Wir brauchen hier eine Kommunikation. Welche Vorteile hat es? Welche Nachteile hat es? Vor allen Dingen, wenn ich jetzt schon in diesem Jahr meine Gastherme gegen eine Wärmepumpe tausche. Welche langfristigen Vorteile hat das? Ich investiere vielleicht mehr jetzt, aber es muss deutlich werden, wie viel mehr ich investiere, wenn ich nach 10 Jahren die Gastherme wieder austauschen muss. Was hinterlasse ich da meinen Enkeln und meinen Kindern? Für Infrastrukturen, für Gebäude. Und vor allen Dingen muss die öffentliche Hand mit gutem Beispiel vorangehen. Und all das, meine ich, muss diskutiert werden. Es müssen die langfristigen Strategien aufgezeigt werden. Wo wollen wir hin im Gebäudebereich, im Verkehrsbereich? Da fehlt es besonders. Und viele Konzepte, muss man sagen, liegen auf dem Tisch. Nur es muss deutlich werden, dass man auch gewillt ist, die langfristig beizubehalten und umzusetzen.
Ein Punkt von vielen war oder ist ja der Verbrennerstreit. Viele EU-Partner hatten ja irritiert auf das Verhalten Deutschlands reagiert. Die Bundesregierung hatte darauf bestanden und sich durchgesetzt, dass Neuwagen mit Verbrennermotor auch nach 2035 zugelassen werden dürfen, wenn sie ausschließlich synthetischen Kraftstoff tanken, obwohl diese sogenannten E-Fuels ja gar nicht so klimaneutral sind, wie oft glaubhaft gemacht wird. Ist das auch so ein Punkt, von dem Sie sagen, das reicht nicht, da muss mehr kommen in Sachen Klimaschutz?
Jedenfalls muss es systemischer gedacht werden. Also wir können die E-Fuels nicht ganz sein lassen, weil wir sie möglicherweise im Flugverkehr benötigen. Die Frage ist dann aber, brauchen wir sie wirklich langfristig im Individualverkehr? Und jetzt beißt man sich fest, und das zeigt auch, wo wir gerade stehen. Wir beißen uns fest an einem Thema, das wahrscheinlich in 5 Jahren so nicht mehr diskutiert wird.
Sie beraten die Bundesregierung als Wissenschaftsplattform ja schon länger. Fühlen Sie sich gehört?
Wir werden durchaus gehört. Wie viel Impact wir wir haben. Das lässt sich immer schwer bewerten. Ich würde mir ganz persönlich wünschen, dass wir stärker eingebunden werden in Prozesse, wie zum Beispiel die Entwicklung eines langfristigen Klimaschutzplans. Die Wissenschaftsplattform könnte hier einen maßgeblichen Beitrag leisten. Und da würde ich mir stärker eine Einbindung in die Prozesse wünschen. Natürlich immer nur beratend. Wir sind Wissenschaft, wir beraten, wir zeigen Handlungsoptionen auf, wir können nicht entscheiden und das ist auch nicht unser Job.
Sabine Schlacke von der Wissenschaftsplattform Klimaschutz. Und wenn es in Sachen Klimaschutz zu langsam geht, es vom Koalitionsausschuss nichts Neues gibt, dann ja vielleicht in Israel. Am Abend will Ministerpräsident Netanyahu eine Erklärung abgeben und eben hat der Sicherheitsminister erklärt, die umstrittene Justizreform solle verschoben werden. Vorher waren heute Zehntausende auf die Straße gegangen, um gegen das Vorhaben der Regierung zu protestieren. Seehäfen, Banken, Einkaufszentren, Universitäten und auch der Flughafen in Tel Aviv sind von einem Generalstreik betroffen. Jan-Christoph Kitzler berichtet von dort.
Der Gewerkschaftsbund Histadrut hatte seine rund 800.000 Mitglieder zum Streik aufgerufen. Vom Flughafen Ben-Gurion hoben zeitweise keine Flugzeuge ab. Einkaufszentren und Kindergärten blieben geschlossen. Demonstrationen fanden in Tel Aviv und an anderen Orten Israels statt. Bei einer Großkundgebung vor der Knesset, dem israelischen Parlament in Jerusalem, sagte Oppositionsführer Yair Lapid: Wir haben kein Problem mit Menschen, die anders denken als wir. Aber wenn sie wollen, dass wir hier zusammenleben, müssen sie unsere Werte respektieren. Anstatt Probleme anzupacken, hat die Regierung Probleme geschaffen. Diese Gesetzgebung gefährdet die Sicherheit des Staates, zerstört die Wirtschaft, zerschmettert unsere Auslandsbeziehungen und zerreißt das Volk Israel in Stücke. Radikale hören nie aus eigenen Kräften auf. Was sie aufhalten wird, ist eure Liebe zum Land. Dass sie sich nicht aufhalten lassen wollen, zeigen vor allem die nationalreligiösen Koalitionspartner von Benjamin Netanyahu. Der rechtsextreme Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, hatte offenbar mit seinem Rücktritt gedroht, sollte die Reform gestoppt werden. Auch Bezalel Smotrich, Israels Finanzminister, der sich vor kurzem für ethnische Säuberungen in den besetzten palästinensischen Gebieten ausgesprochen hatte, ist dagegen, dass die Reform zu den Akten gelegt wird.
Und wir schauen zurück nach Deutschland, nach Baden-Württemberg. Seit mehr als einem Jahr erschüttern ja Vorwürfe der sexuellen Belästigung die Polizeiführung im Land. Der Inspekteur der Polizei soll eine Kollegin sexuell bedrängt haben. Ende April beginnt vor dem Stuttgarter Landgericht der Prozess gegen ihn. Wegen der Weitergabe eines Anwaltsschreibens war auch Innenminister Strobel in Bedrängnis geraten. Mit dem Anwaltsschreiben, Fragen der sexuellen Belästigung in Landesbehörden und der Beförderungspraxis in der Polizeiführung befasst sich auch ein Untersuchungsausschuss im baden-württembergischen Landtag. Und dort ist heute erneut Landespolizeipräsidentin Hinz befragt worden. Eine der Schlüsselfiguren in der Affäre. Knut Bauer fasst zusammen.
Ein Freitagnachmittag im November 2021. Im Innenministerium hat der Inspekteur der Polizei eine junge Beamtin zum Mitarbeitergespräch gebeten. Es geht um ihren Aufstieg in den höheren Dienst. Der ranghöchste Polizeibeamte Baden-Württembergs hat sich als ihr Mentor angeboten. Beim Gespräch wird Sekt getrunken. Im Untersuchungsausschuss spricht Landespolizeipräsidentin Stefanie Hinz von Unterstützung für die junge Beamtin bei ihrem Karrierewunsch. Bei Ausschussmitgliedern wie dem grünen Obmann Oliver Hildenbrand hinterlässt die Art und Weise, wie dies abgelaufen ist, allerdings einen schalen Beigeschmack.
Eine Karrierebegleitung bei klirrenden Sektgläsern. Das muss einem doch nun wirklich höchst merkwürdig vorkommen.
Die Landespolizeipräsidentin räumt ein, dass auch sie ein Glas Sekt trinkt, als sie später dazukommt. Völlig unangemessen für Spitzenbeamte im Innenministerium, findet der Grünen-Abgeordnete.
Was wird bei einem regulären Personalgespräch besprochen, was bei einer lockeren Sektrunde? Hier scheinen die Übergänge fließend, die Grenzen scheinen auch für die Beteiligten zu verschwimmen. Und ich glaube, das ist genau das, was besonders bedenklich ist.
Noch am selben Abend, also nach dem mit Sekt geführten Mitarbeitergespräch, soll es zu der sexuellen Nötigung gekommen sein. Im Rückblick räumt die Landespolizeipräsidentin einen Fehler ein. Heute würde sie das restriktiver handhaben, sagt Hinz im Untersuchungsausschuss, wo sie Ton- und Bildaufnahmen nicht gestattet. Gleichzeitig betont sie, dass sie nach Bekanntwerden der Vorwürfe gegen den Inspekteur konsequent gehandelt habe. Der Spitzenpolizist ist vom Dienst suspendiert und der Fall an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet worden. Damit habe sie das schärfste Schwert gegen den Inspekteur gezogen, so Hinz wörtlich. Ein Bild, dem Innenexperte Sascha Binder vehement widerspricht.
Da kann man nur sagen, wenn man das schärfste Schwert nutzt, sollte man damit umgehen und sich nicht ins eigene Fleisch schneiden. Eine Landespolizeipräsidentin, die weder konsequent handelt, noch die notwendigen Schritte einleitend, um konsequent den Vorwürfen nachzugehen.
Sein Vorwurf, obwohl die Landespolizeipräsidentin wusste, dass der Inspekteur sein privates Handy auch dienstlich nutzt, hat sie es nicht sichergestellt. Kurz nach seiner Suspendierung soll er es zerstört haben. Unklar ist nach der heutigen Ausschusssitzung nach wie vor, wie der Inspekteur zu dem Spitzenposten gekommen ist. Sicher ist nur, und das ist für FDP-Innenexpertin Julia Goll erneut deutlich geworden, er war der Wunschkandidat von Innenminister Strobel.
Die Frage war ja, wer im Innenministerium entscheidet, wer vorgeschlagen wird zur Beförderung. Und das macht genau einer. Und da entscheidet nämlich der Minister.
Ende April wird der Untersuchungsausschuss in seiner nächsten Sitzung weitere Spitzenbeamte der Polizei befragen.